Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Elisabeth, was ist feministische Architektur?
Das hat uns die Marlene gerade erklärt in einem Gespräch, und ich habe auch einmal ein Buch gelesen oder einen Beitrag, da ist es so erklärt worden, dass am Beispiel zum Beispiel, dass zurzeit als Straßen entstanden sind, sind noch viel mehr Männer Auto gefahren, und die Aufteilung des öffentlichen Raums, wie die genutzt werden kann, welche Gruppe von Menschen das unterstützt, das hat eine Aussage. Und feministische Architektur ist eben etwas, wo darauf geachtet wird, dass für die unterschiedlichen Menschengruppen und deren Bedürfnisse der Raum gerechter aufgeteilt wird. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs hingebracht. Trifft das? Kennst du dich aus?
Ja, aber ich glaube, wir haben von der Marlene Wagner gehört, dass es auch sehr viel mit Gefühl und mit Gespür zu tun hat. Man kann sich zwar vieles erlesen, aber man muss das auch fühlen und so weitergeben. Sie hat sehr spannende Stationen in ihrem Leben gehabt. Sie war sehr lange in Südafrika, ist wieder zurück in Österreich, setzt sich für unterschiedlichste Themen, Prozesse, Transformationen ein, bricht Denkmuster und Strukturen auf in den Köpfen von jungen Menschen. Und das finden wir sehr großartig. Aber wir wollen euch nicht mehr verraten. Hört's rein und lasst euch inspirieren. Wir sind heute in Ebensee in einer leerstehenden Schule und uns sitzt Marlene Wagner gegenüber. Ich habe Marlene Wagner vor circa 15 Jahren in Südafrika kennengelernt. Wir haben dort gemeinsam eine Schule gebaut. Sie war die Projektleiterin, ist auch Kärntnerin. Und wie es der Zufall will, haben wir uns jetzt in Ebensee getroffen, weil sie auch Lehrende ist und den Rorasmus, die Rorasmus-Studierenden betreut. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Wir kennen uns ja schon persönlich. Und liebe Marlene, ich finde dich oder wir finden dich mutig, weil du quasi in Transformationsprozesse reingehst. Das ist ganz toll. Aufarbeitest, deine soziale Ader kommt da überall heraus, du verbindest Menschen, du versuchst immer einen guten Weg zu finden oder auch Studierende zu begleiten, das habe ich auch als Studierende mitbekommen, also du hast uns in Südafrika ganz toll begleitet, das war für mich total faszinierend, wir haben nämlich nicht gewusst, wer betreut uns unten in Südafrika, und da warst dann du, hast alles auf der Baustelle gecheckt, hast alles im Griff. Und wir freuen uns jetzt schon, dich näher kennenzulernen. Du praktizierst, forschst und lehrst ja auch zu sozialer Architektur. Das sind auch die feministischen Themen in der Architektur sehr wichtig, und darauf freuen wir uns jetzt sehr.
Schön, dass wir mit dir reden dürfen. Um das Eis zu brechen, das nicht notwendig ist, wir aber trotzdem tun, haben wir ein paar Eingangsfragen. Du darfst dir eine ziehen und hoffentlich Spaß dran haben, sie zu beantworten.
Hier blind. Man sieht zum Glück nicht, dass ich schon rote Wängen hier habe vor den Komplimenten.
Vorlesen bitte.
Ja. Was für Gedanken können dir deinen Schlaf rauben? Ja, wir fangen gleich mit etwas Leichten an. Welche Gedanken können mir den Schlaf rauben? Ja, tatsächlich jetzt ganz pragmatisch sind das natürlich manchmal diese Projekte, die immer in sehr unterschiedlichen Konstellationen stattfinden, wo ich versuche, eben, wie du so schön gesagt hast, dort, also mit universitären Strukturen, aber auch mit Gemeinden und Firmen und unterschiedliche Konstellationen zu arbeiten, und oft ohne klaren Regelwerken. Also das ist ja, wenn man sich vielleicht in Gebiete bewegt, die noch nicht durchgeplant sind, noch nicht durchexerziert sind, beziehungsweise man nach Alternativen sucht, dann kann einen dieses Ausdenken von, wie machen wir das und wer wo und Strategien und Taktiken spielen, kann dann schon manchmal den Schlaf rauben. Aber ich bin eigentlich sehr glücklich, Schläferin, muss ich sagen. Das ist, wenn es ganz schlimm ist, habe ich wirklich Schlafprobleme. Sonst bin ich eigentlich eine gute Durchschläferin. Wenn dann was da nicht stimmt, dann weiß ich, es ist was Gröberes.
Okay.
Falsch.
Das ist wahrscheinlich gut, wenn man so viele Projekte macht, wie du das tust, bevor wir da irgendwie hinkommen und über die Projekte sprechen, die hauptsächlich im ländlichen Raum sind. Wollen wir ganz am Anfang starten. Die Raffaella hat gesagt, du kommst aus Kärnten. Woher kommst du? Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du zu der Marlene geworden, die heute neben sie sitzt?
Ja, na, ich bin eigentlich, weil ich das ja gerade gelesen habe, ist bezeichnet euch als Landkinder. Ich muss sagen, ich bin ein Kleinstadtkind. Das ist vielleicht schwieriger in manchen Punkten. Also ich bin geboren in Klagenfurt, bin dort auch bis 18 geblieben, muss dann sagen, bin da schon gerne weggegangen. Also das ist irgendwie so, im Nachhinein würde ich das glaube ich anders machen, aber mit so 18 war schon der Wunsch, die große Stadt und halt Wien studieren.
Warum würdest du das im Nachhinein anders machen?
Also ich würde im Nachhinein jetzt mir mehr von diesem Netzwerk oder also halt quasi nicht so diesen Cut so sehr machen, wie das damals.
Weil du weg bist nach Wien.
Mein Bedürfnis war damals wirklich einfach weg. Es war auch vielleicht, um jetzt gleich politisch zu werden, aber das war halt eben auch 2000, ne, zum ersten Mal blaue Regierung und so und irgendwie Kärnten so aus der politischen Lage war das damals. Es hat sich inzwischen auch viel verbessert, finde ich, auch was es so an Infrastruktur und Kultur und Möglichkeiten gibt. Aber damals war für mich einfach nur dieses Weg. Also große Stadt. Ich wusste nicht mal ganz genau, was ich studieren will, sondern einfach, das war halt so das Ticket. Das Studium in Wien war das Ticket raus.
Warst du, weil du die Politik jetzt angesprochen hast, warst du immer schon eine politische Person? Hat dich das interessiert? Und wie bist du da dazu gekommen?
Ja, also wahrscheinlich muss ich da auch irgendwie meinen Eltern danken, dass das schon, meine Mutter Sozialarbeiterin, mein Vater war Kulturtechniker beim Land und meine Mutter in der Stadt und haben halt auch studiert. Das ist ja einmal so das Glück, dass, wo man reingeboren wird, in welche Familien, wie das dann auch weitergeht mit der eigenen Lebensbiografie. Und na, das war schon immer eigentlich seit der Jugend, hat mir halt irgendwie, habe ich immer empfunden, das Leben ist so viel schöner und so reichhaltig und so vielfältig und irgendwie reduzieren wir es immer auf so einfache Geschichten. Das ist, glaube ich, etwas, was mich, oder auch so Ungerechtigkeiten oder so, die haben mich immer so ein bisschen unruhig gemacht. Ich glaube, das war schon irgendwie immer in mir da, dass ich das irgendwie halt gespürt habe, das ist nicht alles so gerecht oder das ist nicht alles so gleich für alle oder nicht alles in gleich solche Situationen. Ich bin ja eher so im Wohnblock aufgewachsen in Weidmannsdorf, das ist vielleicht auch, also eben eigentlich Beamtenkind, aber im Wohnblock aufgewachsen, im Hof, der war auch nicht so ohne eigentlich.
Hast du Geschwister?
Ich habe eine jüngere Schwester, aber die ist immer 5,5 Jahre auseinander, also das ist schon ein Stück. Genau, also so das, ja, ich glaube, dass mir diese Fragen nach Ungerechtigkeit und Gleichheit oder wer ist anders und wer ist gleich, sowas hat mich immer interessiert. Oder das war immer so nicht nachvollziehbar, ne? Also da ist irgendwas, das macht eigentlich keinen Sinn. Und ich glaube, das hat mir dann immer angezogen. Und Architektur ist es halt dann eher, muss ich sagen, spontan. Ich meine, ich habe schon Familie, mein Großvater väterlicherseits, war Architekt, das habe ich aber nur ganz als kleines Kind noch mitbekommen. Da kann ich mich erinnern, dass ich mit so städtebaulichen Modellen, Bäumchen irgendwie gespielt habe. Aber das sind ganz dunkle Erinnerungen und eben auch die Großmutter, deren Namen ich auch trage, Marlene, die war eine der ersten Bauingenieurinnen in Kärnten. Also irgendwo liegt da schon was und vielleicht eben auch mit der Sozialarbeiterin Mutterseite ist irgendwie daraus so dieses Interesse oder auch die Frage, was soziale Architektur denn sein kann. Also, und eben das war halt vielleicht auch, ich glaube, das ist, bin ja auch nicht die einzige, Architektur zu studieren, weil man doch nicht ganz mutig genug für die Kunst ist oder glaubt, okay, na, das ist halt das
Solides.
Genau, das ist solider. Und habe dann auf der TU Wien studiert, habe mich dann auch dort sehr engagiert in der Studienrichtungsvertretung, Fachschaft, war da auch dann schon in der Hochschülerinnenschaft, im Frauenreferat tätig Und in der Mitte des Studiums quasi bin ich mit Peter Fattinger und diesen Design-Bild-Projekten in Kontakt gekommen.
Was sind Design-Bild-Projekte?
Ja, Design-Bild-Projekte sind, dass man quasi, weil normalerweise im Architekturstudium produziert man sehr viel Pläne und Zeichnungen und Modelle und so weiter. Und da gab es Anfang der 2000er, so ein bisschen inspiriert von Rural Studio, die das in den USA, in Alabama an der Universität so gemacht haben, dass das 1:1 Projekte in der Architekturlehre implementiert werden. Das heißt, man tut eben nicht nur theoretisch Projekte durchplanen, sondern der Versuch ist, diese Energie von Studierenden zu bündeln und auch im Real Life, um ein paar Anglizismen reinzuwerfen, das geht bei mir nicht ohne, sich da die Realität zu erproben. Also da wirklich dann diesen Schritt nach draußen aus dem universitären Kontext ins echte Leben und sich der Realität zu widmen und dazu Projekte zu machen. Also das war dann eben viel so viele soziale Einrichtungen oder mit Partnern.
Aber das heißt, für Laien, da gibt es Architekturstudierende und die bauen ein Haus.
Genau, die Grundstruktur, die macht natürlich dann auch jede Uni ein bisschen anders, aber es ist schon, dass man eben seine Planungsaufgabe bekommt für ein Semester und dann in den Ferien eigentlich viel auf eigene Kosten, also auch also nicht nur plant dieses Projekt, dieses Gebäude, Kindergärten für NGOs zum Beispiel, sondern zum Beispiel auch die Finanzierung selbst aufstellt und so weiter, also auch das Sponsoring, also so das ganze Projektabwicklung eigentlich einmal durchmacht. Das ist so die Idee. Und eben dann in dem Fall war es bei mir eben Südafrika, erst als Studentin und dann selbst als Lehrende und Projektleiterin mit anderen Universitäten, dass man halt da quasi die Energie nimmt und sagt, da könnte man ja doch was vielleicht Nachhaltigeres machen und tatsächlich Projekte umsetzen. Und das hat eben so in den 2000er begonnen auf unterschiedlichen Universitäten im deutschsprachigen Raum, dass es dann eben vor allem im globalen Süden, in Ländern im globalen Süden mit NGOs Partnerschaften gegeben hat, wo dann Projekte realisiert wurden. Genau, und das hat mich als Studentin damals 2006 beim ersten Projekt einfach extrem fasziniert. Das ist natürlich einerseits diese kulturelle Erfahrung, ganz woanders nach Südafrika zu kommen, aber eben auch dieses zum ersten Mal ein Projekt zu machen. Also ich kann mich auch noch an diesen Moment erinnern, wo ich zum ersten Mal, also wir haben natürlich Modelle gebaut, oft im Seminarraum, im Zeichensaal von diesem Kindergarten und wie wir den dann gebaut haben in den Townships von Johannesburg, steht man auf einmal in dieser gebauten Struktur, die man vorher ja im Maßstab gebaut hatte, im Modell und da gibt es wirklich so verwirrten Moment, wo man nicht weiß, bin ich jetzt 1,5 Zentimeter groß oder ist das rund um mich jetzt groß geworden? Also eben, wenn man sich jetzt sehr intensiv mit dem Gebäude und mit der Planung befasst und dann steht man da auf einmal drinnen.
Mich interessiert irgendwie so der Schritt zurück noch, wenn man jetzt als Aufgabe hat, einen Kindergarten für einen Ort in Südafrika zu planen. Was sind da die Entscheidungskriterien für einen Entwurf? Man kann ja nicht einfach nur, ich plane mal dahin, und wie es mir lustig ist, weil ich muss es ja bauen. Ja, was sind da die Kriterien dafür?
Also vielleicht hole ich nochmal davor kurz nach vorne aus, weil also was ich mich ja schon auch, nachdem ich das dann viele Jahre gemacht habe und mit verschiedensten Universitäten womit ich mich dann auch quasi forschend und in meinem Doktorat beschäftige, ist dann schon auch so ein bisschen Fragen nach neokolonialen Strukturen. Also warum ist das möglich, dass man als Architekturstudierende da auf die andere Seite der Welt fahrt und dort Dinge macht, die man eigentlich hier bei uns in der Form nicht machen könnte? Also da gibt es schon auch, finde ich, klar zu kritisierende Punkte. Die Frage ist aber schon auch immer, wie man es macht. Also ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, einen Austausch zu haben. Man kann natürlich fragen, wie viele südafrikanische Architekturfakultäten sind nach Österreich gekommen, um Projekte zu machen. Das ist so einfach nur als Placeholder, das jetzt hier mal gesagt zu haben. Und es bedarf schon einer sehr viel Vorarbeit. Also ich glaube, das Wichtigste sind Partnerinnenschaften, also diese wie Universität, NGOs, Gemeinden zusammenarbeiten. Ich glaube, da muss sehr viel Zeit und gegenseitiges Kennenlernen der unterschiedlichen Rhythmen, wie kann sowas überhaupt funktionieren, stattfinden. Also ich glaube, dass man das auch so als gemeinsamen Lernprozess verstehen muss und dass man eben da schon vorab, beziehungsweise sind da die Projekte natürlich unterschiedlich, ab welchem Zeitpunkt dann Studierende dazukommen. Wie viel muss vorab einfach geklärt sein an Basisinformationen, Grundstück muss es geben oder sowas. Und natürlich, wie wird in diesem Land gebaut? Also es ist ja, ich finde auch immer, man lernt das ja, also das ist auch etwas, mit dem ich mich sehr beschäftige, ist auch dieses so Verlernen. Das finde ich bei Designbild sehr spannend. Und eben gerade in diesen globalen Kontexten, was wir halt eben da in unserem Architekturstudium lernen, was richtig ist, Sonnenstand, welche Materialien sind nachhaltig, und dann fahrt man auf die andere Seite der Welt und da ist halt die Sonne auch auf der anderen Seite. Aber wie schwierig das, also das sind so Momente, wo, das glaubt man nicht, wie sehr wir das halt einlernen, und auch diese Verantwortung, man macht einen Strich, ne, also in der Architektur macht man sehr, sehr schnell Entscheidungen am Papier, aber dieses Austesten, was heißt das in der Realität, was heißt ein Detail, wenn ich das selber bauen muss, wenn ich da noch irgendwie mit dem Finger hinkommen muss und irgendwie verbinden, zusammenbauen können muss, wie schwer ist so ein Träger, also auch der menschliche Maßstab, so eine Frage. Und ja, also auch dieses jetzt, ja, das muss man halt vorab sich erarbeiten. Und trotzdem ist dann alles anders. Also ich glaube, das ist aber, glaube ich, auf allen Baustellen, also würde ich jetzt sagen, so, dass einfach diese Schritte vom Gedanken, von einer Idee aufs Papier oder in den Computer, auf den Plan und dann in der Realität, das sind ja jedes Mal Übersetzungen und jedes Mal verändert sich etwas und jedes Mal sind nicht planbare Umstände da, die dann so ein Projekt entstehen lassen, ne? Also und wo auch unterschiedliche Verantwortungen sein müssen. Und das Schöne finde ich eben auch in so, wenn man sagen will, Selbstbauprojekte oder sagen wir mal, Architektur- oder Raumprojekte, die eben nicht die Normen, die herkömmlichen Arbeitsprozesse vielleicht eingehen, dass da ja dann eben gemeinsame Verantwortungen oder gemeinsames Lernen entstehen kann und sich das auch so ein bisschen relativiert vielleicht, welche Verantwortung da man hat, wenn man das dann selbst umbaut, selbst umsetzt und baut und welche Aufgaben es auch braucht, damit so ein Team funktionieren kann. Also da braucht es auch sehr unterschiedliche Fertigkeiten oder wäre es auch gut in der Gruppe. Das bringt dann irgendwie halt auch nichts, wenn ich fachlich extremst kompetent bin, aber mir schwer tue, in einer Gruppe zu arbeiten, dann, ja, also ich glaube, das ist so. Es macht halt so einen Blumenstrauß auf, der ein Erleben lässt, dann schon im Studium oder eben auch in so einem geschützten Rahmen, dann ja auch in Zusammenarbeit mit lokalen Gemeindevertreterinnen, dass man so ein bisschen einen geschützten Rahmen hat, wo man sich ausprobieren kann und wo man eben ein Lernen oder ein Verlernen auch ermöglicht, was man vielleicht an der Universität gelernt hat oder was der Kanon, der Architekturkanon vorgibt, dass in diesem selber Machen extrem viel Potenzial, Lernpotenzial ist, weil das eben noch nicht so klar ist, was es wird.
Dein erstes Mal Südafrika, das erste Mal dorthin fahren und ankommen, für der Kindergarten war das Projekt, oder? Welche Erfahrung in einem neuen Kulturkreis ist dir da am prägendsten noch in Erinnerung? Wahrscheinlich ja. So viele Erfahrungen schon gemacht.
Ja, das ist so tatsächlich so halt so Atmosphären. Das ist dann immer so schwierig, wie erzählt man das, weil das halt eine körperliche Erfahrung ist. Und du kommst dort an und es riecht anders, es ist das Licht anders, die Menschen schauen anders aus und so, aber das war gar nicht. Und halt auch die Großstadt, also das muss man schon sagen, Johannesburg ist halt irgendwie 8 Millionen plus. Man fährt auf der anderen Straßenseite, gleichzeitig ist man irgendwie in dieser Gruppe von den eigenen Leuten. Also es hat halt dann schon auch so ein, ich will nicht sagen Skikurs Safari oder so, aber so natürlich, ja, ist halt so eine Dynamik auch ein bisschen da. Endlich hat man so lange sich mit dem Ort beschäftigt und jetzt ist man dann da und alles ist anders. Und was eben mir einfach grundsätzlich auch in dieser ersten Erfahrung sind diese Gegensätze von Südafrika. Also das ist jetzt auch ein spezielles Land, das ist auch nicht repräsentativ für den Kontinent Afrika oder so, aber dort halt durch die Apartheid, die ja in gebaute Strukturen auch, also der Städtebau ist ja dort nicht nur in Zonierungen von Industrie- und Wohngegenden oder so, sondern auch Zonierungen von nach Rassen, nach Hautfarben eingeteilt. Und das war zwar 1994 dann die Demokratie, aber diese gebauten Strukturen, was man damit an Grenzen, Barrieren, einerseits in den Köpfen, aber eben halt auch in den gebauten Strukturen, die das Leben, ja, und die unsere Bewegungen, unsere Blicke leiten, das war für mich so, also die Macht von Architektur tatsächlich, ne? Also wie das halt auch fürs Positive wie Negative eingesetzt werden kann.
Ich habe eine Frage von dieser Erfahrung, weil in Südafrika zu sein, ich finde, neben dieser wahnsinnig tollen Stimmung, die es dort gibt, ist trotzdem dieses Fremdsein in einem Land dort viel, viel spürbarer als irgendwie, wenn man in Europa reist. Und meine These ist ja, dass jeder Mensch für eine bestimmte Zeit woanders leben sollte, um dann zu Hause zu wissen, wie es ist, fremd zu sein, damit sozusagen dieses soziale Miteinander, das wir alle haben und wo es viel zu viele Menschen gibt, die andere ausgrenzen durch ihr Verhalten, durch ihre Einstellungen, dass man das vielleicht ändern könnte, indem jeder mal wo fremd war, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Kannst du mit so einem Gedankengang was anfangen?
Ja, mit Vorbehalt.
Ja.
Also auf alle Fälle. Also ich habe gelernt, dass ich weiß bin. Wenn man nur in Europa ist, beziehungsweise die privilegierte Hautfarbe trägt, fällt einem das natürlich nicht auf. Das fällt auch jetzt zum Beispiel vielleicht einer Nigerianerin in Nigeria auch nicht auf, sondern wenn sie dann in die USA geht, also da gibt es ja auch berühmte Schriftstellerinnen, die darüber geschrieben haben. Aber nein, in Südafrika ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich weiß bin. Und es gab halt dann schon auch, wie soll man sagen, ja, Situationen, die mir in Österreich nie untergekommen wäre, wo dann tatsächlich halt auch so quasi ein, das da kann man dann eigentlich nicht als Rassismus bezeichnen, aber wo quasi so ein bisschen umgedrehte Rolle ist, wo dann wir in einer Bar waren und nichts zu trinken bekommen haben, obwohl offensichtlich genug Getränke da waren, wir sind nicht bedient worden als Weiße. So. Und ich glaube, das ist schon eine sehr prägende Erfahrung. Ich glaube, das sollte tatsächlich irgendwie jeder machen. Ich glaube, dazu muss man aber gar nicht so weit reisen. Und für mich ist, deswegen mit Vorbehalt ist, und jetzt werde ich dann auch halt wieder politisch, aber wer kann reisen? Welcher Pass? Also es ist, ich glaube nicht, dass die Europäer weiter und Europäerinnen so viel reisen sollten, sondern man sollte überlegen, warum können andere nicht zu uns reisen. Ne? Also vielleicht wäre das die Überlegung, um kulturellen Austausch in anderen Richtungen, dass man die Bewegungsrichtungen vielleicht ändern, oder da müsste man halt dann auch über Europapolitik reden oder so. Voll, na, ich glaube auch, also ich glaube, das sind dann auch so Themen, die, also ich bin jetzt seit über 6 Jahren schon wieder zurück, also ich habe dann 7 Jahre in Südafrika gelebt und eben viele Projekte gemacht, ich habe den Lebensmittelpunkt schon dann nach unten, also dieses Hin und Her war mir einerseits finanziell zu aufwendig, aber auch im Kopf tatsächlich. Und habe halt dann auch unten unterrichtet und auf der Universität, Witwatersrand-Universität.
Wie viele Projekte hast du umgesetzt und was war da dabei?
Boah, also das, ich glaube, also sehr unterschiedliche. Es gab halt so quasi diese Basisprojekte mit unterschiedlichen Hochschulen, wie eben mit der Fachhochschule Kärnten, wo ihr dabei wart, wo ja eigentlich ein langfristiges Projekt über Jahre Beziehung aufgebaut wurde, was ich auch ganz wichtig finde, wo ja einige Schulklassen gebaut wurden, wo auch mit Strohlehm ja eigentlich so Bauweisen, einfaches Bauen, aber eben thermisch und ökologisch entwickelt worden. Das habe ich sehr, also da ist da nochmal ein anderer Mehrwert erzeugt worden mit diesen Projekten. Aber also mit Slowenien, mit Hochschulen und Universitäten in Slowenien, Deutschland, Österreich, Südafrika, England, USA in unterschiedlichen Konstellationen, aber eben dann auch mit NGOs oder Bürgerinneninitiativen, Gemeindeorganisationen als Auftraggeberinnen direkt. Also es gab eben Projekte, die mehr diesen Bildungsauftrag hatten, so auf die Art, die halt mit enger mit Universitäten verbunden waren, und dann gab es aber auch die Projekte, die dann eher mit lokalen Gemeindeorganisationen und NGOs zusammen waren.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt in Südafrika bauen möchte? Gibt es da auch den Einreichplan und Ausführungsplan? Wie funktioniert das auch mit Firmen? Mhm. Sind die zuverlässig oder muss man da flexibel sein?
Also es gibt genauso eine Einreichung, das ist natürlich wie bei uns, es ist halt ein Unterschied, ob es privates Land ist oder öffentliches Land etc., aber es gibt auch Baunormen, es gibt Einreichungsprozesse, es ist natürlich klimatisch etwas anders, deswegen prädestiniert er auch zum einfacher Bauen, also das ist schon ein Unterschied natürlich, das Klima, dass man da andere Materialien und andere Bauweisen ausprobieren kann. Aber es gibt natürlich ganz normale Prozesse, es gibt eben Architekturhochschulen, die auch ähnliche Projekte machen, selber unten. Das war ja auch immer so der Versuch, dass man da auch mehr in Austausch kommt mit anderen, also mit südafrikanischen Architekturuniversitäten. Ich glaube, etwas eben in die Wirklichkeit umzusetzen ist ja, und vor allem, je weiter es weg ist von herkömmlichen Regelwerken, dann ist es immer Experiment, und dann muss man eben immer neue Wege, neue Verträge, neue Arten, neue Firmen, also eigentlich muss man immer die spannenden Leute finden, das würde ich so sagen, das ist eigentlich das Wichtige, eben diese Partnerschaften zwischen Organisationen, Hochschulen, Gemeindevertreterinnen etc., aber du brauchst die richtigen Leute, die sich auf solche Prozesse einlassen und die da irgendwie dahinter stehen, die nicht so, nein, das geht nicht, das haben wir noch nie so gemacht, das ist schwierig. Also du musst, und man findet aber diese Leute überall, die sitzen ja zum Glück, sind, wie sagt man mal, die schwierigen und die tollen Leute sind ja gleichmäßig verteilt auf der Welt. Das heißt, man muss die nur finden. Also die gibt es dann überall, und auch in den seltsamsten Firmen gibt es dann jemanden, der das spannend findet oder die das spannend findet und sich auf diesen Prozess oder eben, es hat ja auch jeder so ein bisschen andere Intentionen vielleicht oder andere Anreize, warum man sich dann also auf solche Projekte und Prozesse einlässt. Für manche ist es halt vielleicht mehr das technische Tüfteln und für andere sind es mehr diese sozialen Prozesse oder dieses organisatorische Management. Und da muss man die richtige Mischung an Leuten zusammenkriegen. Und ich glaube, ja, und eine gewisse Leidenschaft. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ganz, es ist vielleicht wichtiger, weil alles andere kann man sich anlesen, kann man anlernen, ausprobieren. Aber ich glaube, so die Attitude, sich auf der Mut vielleicht, sich auf Projekte einzulassen, das ist wichtig.
Wie war es für dich, du als Projektleiterin auch, oder begleitest dann die Studierenden, wie ist es, wenn du jetzt eine komplett fremde Gruppe bekommst, was machst du als erstes? Beobachtest sie einmal oder lässt sie einmal arbeiten oder wie? Versuchst du da eine gute Dynamik oder reinzubringen?
Wie findest du die guten Leute?
Ja, genau.
Ja, also da gibt es schon so, also die Tests, ich fand es jetzt lustig, also auch weil wir jetzt eigentlich jetzt mit der Hochschule Coburg, mit der wir hier sind, ja auch da am Land und in Rorasmus und jetzt zwar nicht 1:1 bauen, aber uns ja schon mit echten Themen auseinanderzusetzen, da haben wir online begonnen. Und da ist mir aufgefallen, wie schwer das, also so ein Gefühl für so eine Gruppe zu kriegen, ist online schon schwierig, aber man kann schon natürlich so einfach so ein paar Diskussionspunkte, also kann man schon so kleine Übungen auch online machen, aber sonst ist schon mit der Gruppe, es ist auch dann nochmal was anderes, ob man eben in diesem Rahmen der Hochschule ist, also da gelten ja dann auch vielleicht andere Regeln, da ist auch irgendwie so ein bisschen die Hierarchie ja klar, da per Frau Professor und so weiter, und dann aber eben in diesem, auf der Baustelle, sagen wir mal, im Tun, ändern sich ja diese Hierarchien, weil dann ja vielleicht nicht dieselben Fertigkeiten gefragt sind und die schütteln das manchmal so ein bisschen um und man kriegt dann schon, nach vielen Gruppenprozessen kriegt man schon ein sehr gutes Gefühl, so quasi schon am Flughafen, wenn man die Gruppe sich einmal anschaut, wer wahrscheinlich Probleme machen wird, wer halt vielleicht einfach noch nie in einer anderen Kultur war oder auch gar nicht so gereist ist und dann finde ich wunderschön, mit so einer gewissen Naivität dann an sowas ranzugehen, aber ist halt dann in manchen Kontexten, kann das halt auch schwierig sein. Also da habe ich dann schon so im Kopf schon so Wetten, da wird ein Telefon wegkommen, da wird, ja, oder wer auch eben sich mit Gruppenprozessen, wer sich darauf einlassen kann, wer ist geduldig, das ist, fand ich auch dann spannend bei manchen Hochschulen, oder gerade bei eben Fachhochschulen, wo dann vielleicht ja Leute schon aus einem Gewerk kommen, also die eigentlich eine professionelle Baustelle kennen oder Tischlerbetrieb kennen, die haben sich dann oft am schwierigsten getan in diesen anderen Prozessen, ne, weil die halt was gelernt haben, die Architekturstudierenden, die vielleicht eher von der AHS kommen oder so, und dann die haben sich da leichter getan, sich darauf einzulassen. Ne. Also ich glaube, das ist schon eben, was man so irgendwie eingelernt hat, dass dann musst wieder verlernen, um es anders zu machen. Wobei, wenn du da irgendwie freier, das ist halt immer auch eine Typenfrage, ne, zugehen kannst. Aber nein, man macht dann schon so Übungen und auch so, auch wie schauen wir aufeinander? Ich glaube, das ist eben gerade so bei Gruppenprozessen und mit Studierenden arbeiten, im echten Leben ganz wichtig, auch so, wie geht es einem dabei? Ne? Oder auch so Reflexionen einzubauen, das ist vielleicht auch manchmal in der Architektur dann ganz was Neues. Ne? Also, oder dass man eben über Befindlichkeit und Emotionen reden darf, das ist vielleicht in der Architektur manchmal nicht so. Kommt zum Glück immer mehr und mehr. Aber eben, wie geht es mir vielleicht auch als Frau auf der Baustelle? Oder wie geht es mir damit eben in einer anderen Kultur? Und wie kann man da einfach ein bisschen drüber reden und reflektieren? Und das ist auch Teil dieser Projekte. Oder auch dieses Werten. Es ist eben nicht nur wertvoll, wer sehr technisch Vorwissen hat auf der Baustelle, sondern es braucht eben auch Leute für den sozialen Zusammenhalt oder die mitdenken, jetzt braucht es was zu trinken oder jetzt auf einer, allein Konvoi fahren ist ein Test. Also wie kann man aufeinander schauen, wenn man gemeinsam unterwegs ist.
Du hast gesagt, du warst 7 Jahre, hast du eigentlich fast durchgängig unten gelebt. Warum bist du wieder zurückgekommen?
Naja, also wir haben halt dann ein super tolles Projekt gebaut, die Msamba-Brücke, auch mit Diplomanden von der Fachhochschule Kärnten. Das ist über 3 Jahre gegangen, das war halt auch so das größte Projekt, das war 140 Meter lange Fußgängerbrücke. Das war auch quasi nicht mit einer fixen Organisation, sondern wirklich ein öffentliches, also ein Commons, was wir da mit traditionellen als auch politischer Verwaltung in einem ganz langen Prozess partizipativ geplant und gebaut haben, mit Umweltverträglichkeitsprüfung und allem drum und dran. Und es ist schon ein, also es war irgendwann für mich so ein bisschen die Frage, also es ist erstens Geldjob, ist es keiner. Also so das, ich hätte mir nicht ein zweites Leben in Österreich finanzieren können, sondern deswegen war auch dann irgendwann die Entscheidung, okay, ich ziehe nach in Südafrika. Habe auch dann die Projekte Langzeit betreut und so weiter und auch instand gehalten. Und dann war für mich so, okay, jetzt sind 7 Jahre irgendwie, wenn jetzt nicht, ich habe so gedacht, ich verliere Österreich komplett. Also so, das war dann schon für mich so die Frage, wie geht es weiter? Jetzt haben wir halt jahrelang diese Projekte gemacht, dann dieses mega Brückenprojekt, was halt für mich auch, da haben wir mit Antiminenaktivisten und Aktivistinnen zusammengearbeitet. Das hat auf einmal so ein, also es war wirklich ein politisches Architekturprojekt auf so vielen Ebenen, dass mir dann irgendwie so wieder zurück zum jetzt bauen wir Kindergarten mit einer Universität und ich erkläre zum 10.000. Mal irgendeinem österreichischen Professor oder Professorin, dass man das Projekt nicht wir bauen eine Schule oder eine Brücke für Afrika nennen kann, weil wir halt in einer Region in Südafrika sind. Also ich muss schon sagen, diese koloniale Differenz, wenn man das so nennen will, oder eben dieses Bild von Afrika, was bei uns ja durch Medien, durch fehlende Schulausbildung, also wir lernen ja das auch immer, dass man da nur helfen muss, dass die unterentwickelt sind, etc. Also das ist ja leider, so funktioniert halt, da hat der Kolonialismus bis heute seine Spuren im Rassismus, dass es da einfach Vorurteile gibt, die bei diesen Projekten und bei diesem gemeinsamen Zusammenarbeiten sich auflösen. Wenn man gemeinsam auf den Ziegel hingreift und arbeitet, ist das kein Thema mehr, welche Hautfarbe du hast. Aber wenn dann diese Projekte wiederum in Österreich oder in Deutschland publiziert werden, dann ist auf einmal wieder das Hilfsprojekt. Ne? Also auch wenn es ich glaube, das wollten all diese Projekte, hatten jetzt nie so dieses Helfen im Vordergrund, aber es wird halt so verkauft. So kriegst halt auch hier das Geld. Also es ist halt dann auch so mit diesem Development Aid, Entwicklungshilfe Sektor so verbandelt, weil man halt da die Projektförderungen kriegt und so weiter mit diesem NGO-Markt. Und ich muss sagen, mir ist das irgendwann zu viel geworden. Also ich konnte das eigentlich für mich dann nicht mehr gutheißen, dass ich da die bin, die dann noch wieder mehr EuropäerInnen dahin bringt, bei allem Positiven, was diese Projekte bewirken können, aber die eben diese Ungerechtigkeit, also oder dieses, eben wer kann wohin und wer kann nicht wohin. Und eben wir bauen da eine Brücke für Afrika, ist einfach nicht richtig. Also so, das war für mich einfach, auch diese Projekte haben dann einen Bildungsauftrag, auch hier wieder, wenn man zurückkommt, davon zu erzählen, dass die nicht so oder so sind. Also um diese Bilder zu brechen, die wir haben. Das, und das muss der Fokus von solchen Projekten sein. Also ich bin nach wie vor dafür, dass man solche Projekte macht, aber in eben ganz anderen Partnerschaften muss halt man das entwickeln. Und man, ich finde zumindest, dass man eben diese Frage des Kolonialismus oder eben das auch schon mit kritischen Themen zusammendenken kann und muss. Und eben, was auf der Baustelle beim Tun in der Praxis eh passiert, aber das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, grundsätzlich nicht so von Praxis und Theorie oder Repräsentation der Praxis ist immer sehr schwierig in der Architektur, weil man diese Atmosphären, Gefühle, das verkörperte Wissen eigentlich, was man ja da gemeinsam sich erarbeitet, denken und handeln, das lässt sich halt dann nicht so leicht erzählen. Und dann werden es halt dann leider oft sehr einfache Narrative, die wieder in schwierige Wertungen reinkommen. Und das ist, müssen wir schon, also das sehe ich jetzt als grundlegende Frage an die Gesellschaft.
Wie lange bist du jetzt wieder hier?
Jetzt bin ich auch schon wieder, eigentlich bin ich jetzt schon gleich lang wieder hier.
Entschuldige. Ja. Wenn du sagst, es ist dir zu viel geworden, bist du jemand, der das spürt und dann Aktionen setzt oder brauchst du lang, weil das ist ja eine Riesenveränderung wieder im Leben, ja? Brauchst du lange für so eine Entscheidung, bist du ein Bauchmensch und tust dann?
Ich brauche lang für solche Entscheidungen. Bin nicht so gut im mich vielleicht auch aus schwierigen Situationen zu lösen. Also ich glaube, da war ich halt schon, erstens, also so, bin schon sehr Hoffnung getrieben, vielleicht auch ein bisschen trotzig, sondern das geht auch anders und das möchte ich anders kriegen und das ist, da kommt dann doch wieder so ein bisschen die Planerin, die Ingenieur-Gedanke raus, das muss man nur richtig drehen und so und dann wird's. Also da muss ich schon zugeben, dass es sicher auch ein persönliches Learning, das oder da bin ich auch zu wenig achtsam mit mir gewesen zum Beispiel. Also das würde ich auch sagen, dass das halt auch vielleicht ein bisschen altersbedingt, dass man halt da voll 500% reinsteckt und so weiter. Und da im Nachhinein wäre ich da vorsichtiger zum Beispiel gewesen, auch mit mir. Oder in welchen, ich kann eigentlich auch froh sein, dass nicht mehr Dinge passiert sind. Also was war halt schon auch in Gegenden unterwegs, die tatsächlich schwierig sind. Ne? Also die sehr gefährlich sind. Zum Glück ist jetzt nie was, oder nicht so viel Schlimmes passiert, aber also ich brauche das schon. Da kiefel ich schon dann dran und so Optionen oder so und so zwischen Wunsch und Wirklichkeit dauert es schon ein bisschen, sich da dann zu Entscheidungen durchzuringen bei mir.
Jetzt bist du dann zurück und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann klassisch in ein Architekturbüro bist, um einen Einreichplan für ein Familienhaus zu zeichnen. Wie war es, zurückzukommen und wie hast du dann deinen Weg gefunden oder wie ist die sortiert?
Ja, also ich sage dann immer gerne, das Zurückkommen ist schwieriger als das Weggehen. Also das Zurück nach Hause kommen und irgendwo gehört man dann dahin und irgendwie diese Erlebnisse, weil es eben schon sehr, jetzt nicht nur beruflich, sondern also auch so vermischt, ne, privat, beruflich, wenn man woanders gelebt hat so lange, kann man das schwierig auch anderen Leuten erzählen. Also ich habe das sogar dann irgendwie im Freundeskreis irgendwann aufgehört, so die Erlebnisse zu erzählen, weil das dann immer sehr seltsam aufgenommen wurde oder man kann halt gewisse Dinge nicht teilen. Also meine ist das ist sicher eine gewisse Einsamkeit, die damit kommt und beziehungsweise ein Suchen, na, wohin gehöre ich denn jetzt in Österreich? Und für mich war dann schon irgendwie, weil ich liebe die Universität, also muss ich schon sagen, oder ich sehe das Potenzial im gemeinsamen Lernen und dann an Hochschulen, an Universitäten, an diesen Räumen, weil die halt auch zwischen Generationen Wissen erzeugen und zusammenarbeiten und Projekte, und bin dann da eben schon weiter in der Lehre, war dann FH Campus Wien zeitlang Lehrende und dann auf der TU Wien in ein Forschungsprojekt und bin dann wieder ein bisschen in eine ähnliche Rolle gekommen, in einem urbanen Mobilitätslabor in der EC-Stadt, also wieder im Entwicklungsgebiet, wenn man so möchte, gelandet. Und auch in so Co-Kreationsprozessen, halt mehr so partizipative Forschung, wir haben nicht zusammen gebaut, aber es ging eben, also meine Rolle war halt wieder so zwischen echten Leben und akademischem Leben oder halt diese Vermittlungs- und Übersetzungsrolle für das hat man dann bei dem Projekt Multi-Stakeholder Environments oder genannt, wo eben unterschiedliche Rhythmen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Forschung, Zivilgesellschaft zusammenkommen, und das finde ich halt sehr extrem spannend. Ich glaube, wir müssen so ganz andere Projektkonstellationen aufbauen, um uns den Herausforderungen der Zukunft zu widmen. Deswegen finde ich es sehr spannend, aber ich bin halt tatsächlich wieder in diese Zwischenrolle gekommen, der Vermittlerin. Also es ist etwas, du hast eh eingangs auch gesagt, dieses inter- und transdisziplinäre Arbeiten und Fragen nach Transformation zieht sich bei mir, glaube ich, sehr durch. Und eben manchmal mehr herkömmlich Architektur oder baulich und dann aber eben auch in der Forschung oder auf städtischen Maßstab beziehungsweise auch am Land. Also was eben jetzt da mich auch extrem freue, hier mit Rurasmus zu arbeiten zu dürfen. Voriges Jahr haben wir auch eine Summer School am Land gehabt mit der TU Wien, mit dem Claiming Spaces Kollektiv, was ja so ein feministisches Kollektiv auf der TU Wien ist, auch mit Lehrenden, Studierenden zusammen, haben uns Fragen des Klimas gewidmet. Also dass da sie ganz spannend den ländlichen Raum und die Zukunft auch, ich glaube, nicht als Gegensatz, ich glaube, das ist eben auch nicht als binäre Gegensätze Land-Stadt, sondern ja eher in den Verhältnissen zu schauen. Das ist irgendwo, ich meine, das dazwischen mein Wort, glaube ich.
Es gibt ja gewisse Methoden, dass man Gruppen fasst und voranbringt. Hast du die erlernt oder war das Learning by Doing? Hast du das sehr viel selber beigebracht oder kommt das einfach von dir heraus?
Das habe ich tatsächlich vor allem Learning by Doing und weil man gemerkt hat, okay, so, das braucht es. Wir haben das damals überhaupt nicht im Studium gelernt. Also da sind wir schon auch einfach ein bisschen reingeworfen worden. Das habe ich dann versucht auch anders zu machen als Lehrende und habe mir das schon selbst angeeignet. Also und man kommt, also es ist einfach so viel dadurch, dass man eben Baufirmen, Studierende, Österreicherinnen, Südafrikanerinnen, es ist schon, also muss man dann fast irgendwie so vermitteln und eben Gruppen fassen und diese Dinge, aber das habe ich mir schon auch erkämpft, muss man fast sagen. Also dass das teilweise dann je nach Universität oder je nach Partnern ja auch dann gar nicht so gewünscht ist, ne? Was braucht man das, wir arbeiten da, so na, es ist schon wichtig, jetzt mal darüber zu reden oder so und das zu reflektieren und was macht das mit uns. Beziehungsweise eben auch dann so kleine Übungen entwickelt. Was mir einmal ganz wichtig war halt, weil eben zum Beispiel die Studierendenprojekte arbeiten dann ja oft am Ende dieser Projekte einer Publikation, was ein total toller Moment ist, eben das alles nochmal zu reflektieren, aber das passiert halt dann immer nur auf einer Seite. Mhm. Und das war halt so zum Beispiel dann ein Punkt, dass wir dann immer auch, oder es sind Filmchen und Fotos natürlich entstanden, und diese Zeit gemeinsam ist aber für alle Beteiligten ja sehr intensiv. Und dann passiert irgendwie diese Reflexion oder diese Publizieren und Nachdenken und Reden darüber danach nur auf so einer Seite. Und das war mir eben dann sehr wichtig, dass das auch immer dann vor Ort auch nochmal passiert. Wir haben dann so Public Viewing Events gemacht, wo man halt dann die Filmchen der Studierenden oder eben auch die Bücher wieder runterzubringen, die Fotos auch wieder dahin zu bringen und das eben auch mit dem lokalen Baustellenteam, die ja auch meistens, also schon auch mit professionellen Handwerkern, aber immer ganz viel Laienpersonen oder Eltern von Schülerinnen der Projekte oder so, also das waren ja auch immer sehr gemischte Teams, wo man das auch ja, besprechen muss. Und ich habe schon auch sehr viel gelernt, muss ich sagen, gerade bei dem Brückenprojekt, wo das war auch eigentlich ein sehr großer Unterschied zwischen den Projekten, die mehr im städtischen Suburbia, also Township, halt rund um die Großstädte sind, als wie dann die Projekte am Land dort, überhaupt im ehemaligen Homeland, also in quasi Reservaten mehr oder weniger, die in der Apartheid die Leute dort abgeschoben haben und wo es keinerlei Infrastruktur, also wo es auch tatsächlich dann kein Strom und keine Straßen und eben keine Brücken und Zugerschließungen gibt. Dort aber habe ich ganz extrem viel gelernt, eben von, auch von diesen aktivistischen Organisieren, also den Anti-Minen-Aktivistinnen-Gruppen und tatsächlich den traditionellen Verwaltungsformen. Also das ist halt dort am Land, da ist zum Beispiel Landbesitz, gibt es nicht. Es gibt keinen privaten Landbesitz, sondern es ist eben ein Commons, also es gehört der Gemeinde. Und du kannst dann beantragen, ich brauche das, ich gründe jetzt Familie, ich brauche ein Stück Land, ich möchte Haus bauen, dann mietet man das quasi auf Lebenszeit. Mhm. Aber es gehört dir nie. Also und das ist, finde ich, ganz ein wichtiger Mechanismus, der vielleicht auch für uns total spannend wäre, anzudenken, was und heißt Landbesitz. Und
zahlt man dann was oder wird dann das Grundstück
zur Verfügung gestellt? Das ist unterschiedlich, schon, eigentlich schon. Also, aber auch das ist eben verhandelt. Also es ist halt, wer bist du? Ne? Also wenn da jetzt die europäische NGO kommt, die zahlt dann schon mehr, aber eben ist es ein Schulprojekt, also gibst du auch wieder zurück. Mhm. Also es wird über andere Mechanismen. Ne? Das wird halt zum Beispiel auch in diesen Meetings, das fand ich auch immer total schön, es ist halt schon sehr basisdemokratisch. Es wird halt sehr lange diskutiert, aber es wird zum Beispiel auch extrem in Bildern gesprochen. Also da wird nicht, das habe ich auch lustigerweise mit einem Studenten, der jetzt auch hier ist, der nicht aus Europa oder nicht aus dem Westen ist, mal lang diskutiert über solche Prozesse. Europa oder auch das westliche Denken ist sehr faktenbezogen. Ne? Und dort ist die emotionale und die körperliche Ebene einfach genauso wichtig. Also das heißt, in Meetings sitzt du zusammen und kreierst Geschichten und damit versuchst du Gefühle zu vermitteln. Das heißt, auch auf der Gefühlsebene wird mitgedacht, um dann Entscheidungen zu treffen. Also nicht nur auf abstrakten Facts, sondern auch an Bedürfnissen und guten Geschichten. Das muss man natürlich auch sagen, wer dann gute Geschichten erzählen kann, aber das ist dann vielleicht ja wieder ähnlich in Überzeugungsprozessen hier. Wer gute Geschichten erzählen kann, erweckt Emotionen und daraus kommen dann Projektteams zusammen.
Du wurdest gestern vorgestellt als eine Expertin für feministische Themen im ländlichen Raum und du hast jetzt gerade gesagt, das ist auch eine feministische Sicht auf Land. Wenn ich mich mit einer feministischen Sichtweise aufs Land noch nie beschäftigt habe, was wären so Eingangsthemen, die das beschreiben? Worum geht es da? Was läuft da schief? Läuft da überhaupt was schief? Ist alles gut?
Also ich finde es spannend. Also
große Frage.
Also Expertin, ja, also ich freue mich natürlich immer, als Expertin genannt zu werden, ist ja wichtig, ne, für das berufliche Vorankommen auch. Also ich finde immer spannend, ist man vielleicht zu überlegen, wann hat man sich dann überhaupt mit Feminismus beschäftigt. Also wann, und für mich war zum Beispiel war das lang kein Thema. Das ist auch wieder eigentlich ein Zeichen, dass man aus privilegierten Verhältnissen kommt, wenn einer nicht auffällt, dass die Welt gar nicht so gerecht ist, wie man das glaubt. Das ist sehr schön, aber ist eben nicht so. Und für mich war die Universität ein Raum und die Architekturausbildung eigentlich der Raum, wo ich mich dann zum ersten Mal quasi gezwungenerweise damit auseinandergesetzt habe, na, wo sind denn die Frauen? Und je höher, also ich war dann halt auch in der Studienrichtungsvertretung und so, und je höher man da in diese Gremien kommt oder je höher man dann in diese universitären Strukturen Einblicke hat, wo sind die Professorinnen, wo sind die weiblichen Lehrenden? Ich war dann in so Gremienarbeit oft die einzig weiblich gelesene Person, weil die Professoren, Mittelbau und Studierende, und war die Studentin. Also so da sind halt irgendwie diese Machtkonstellationen dann zum ersten Mal so sehr aufgefallen. Und dann natürlich auch so, okay, im Kanon, was lernen, wo sind die Architektinnen? Und also es ist eben aus dem so das Interesse gekommen. Und ich finde es halt spannend, jetzt die Frage dann auch mit Horasmus oder eben dann das Thema auch mit den Studierenden, was ist eben genau das, was wir versuchen herauszufinden, was sind feministische Perspektiven am Land oder was heißt das eben für Architektur? Und ich sage immer, also da halte mich da an Sarah Ahmed, die eben Feminismen eigentlich immer in der Mehrzahl versteht und die das auch als ein kontinuierliches Bauprojekt versteht. Also es ist eben nicht, und das ist, finde ich, auch dann spannend, dann oft mit Kollegen, Kolleginnen oder auch mit den Studierenden, so was ist jetzt feministische Architektur? Und es gibt eben kein, also Feminismus versucht sich ja dem genau zu entziehen, zu sagen, nein, wir haben jetzt keine Lösung, wir haben nicht die eine Lösung und nicht das eine Rezept, sondern es geht eben schon drauf, drum zu schauen, wie alles verbunden ist und wie eben solche Momente, wo wer macht Entscheidungen, wo sind die Bürgermeisterinnen jetzt da, also dass man jetzt so auch die Fragen mit den Studierenden am Land oder wenn wir so Stadt-Land-Erkundungen gemacht haben von den Orten hier im Salzkammergut, was fällt dann überhaupt auf? Also, oder auch die Frage der Care-Arbeit am Land, ne, ist vielleicht auch ganz ein wichtiges Thema, wer versorgt die Alten, wo ist das, also die Frage auch zwischen Privat und Öffentlichkeit ist ganz eine wichtige feministische Frage, was ist Privatheit, was ist öffentlich, das Private ist politisch, dass man so den Blick schärft und wir haben da eigentlich auch gelernt, also für mich war das auch, ich kenne das halt im urbanen Raum, wir wissen, die Städte sind sexistisch gebaut, wo gibt es Barrieren, eben wie ist das für die Rollenaufteilung, die halt noch immer sehr, was sind die Aufgaben einer Frau, eines Mannes, haben wir halt jetzt auch hinterfragt, ist das am Land auch noch so?
Was heißt, die Städte sind sexistisch gebaut? Also ja, kannst du ja genau praktisch, also ich weiß es, ja. Aber kannst du ein praktisches Beispiel geben für jemanden, der über dieses Thema noch nicht nachgedacht hat?
Also für mich ist erstens immer die Frage, wer plant, wer entscheidet? Also wir sind da wirklich alle Bevölkerungsgruppen, die wir so haben, repräsentativ in Entscheidungsprozessen dabei? In dem Fall halt erst, also als Frauen jetzt als Beispiel gedacht, aber für mich geht das auch intersektional und queer etwas weiter gedacht. Aber eben, dass er auf Bedürfnisse ausgelegt ist, die sehr kapitalistisch, die eben das Produzieren, Funktionieren, lineare Entwicklung, moderne Glaubensideologien, die da dahinter stehen, dass das sehr von diesen maskulinen Werten getrieben worden ist. Also, und eben nicht die Reproduktionsarbeit, die eigentlich aber notwendig ist, um unser Leben zu erhalten, dass die eigentlich immer rausgeplant werden soll. Ne? Die lässt sich halt nicht so einteilen, die lässt sich nicht so kategorisieren und fällt dann auch immer weg. Und das heißt, das ist, jetzt können das natürlich irgendwelche Stiegenaufgänge, also wirklich gebaute Barrieren, wo man dann einfach gar nicht hinkommt, also die einfach ausschließen, aber eben auch nicht nur das Gebaute, sondern auch andere Mechanismen, die Zeitlichkeiten oder so, wer macht eben diese Arbeit auch auf quasi die Mental Load oder so, die auch, wer organisiert die Familie, wer übernimmt da einfach immer eigentlich 2/3 der Aufgaben. Und wie wirkt sich sowas natürlich dann auch in gebaute Strukturen ein? Und dann gibt es ja eben auch so extra Gender-Planning-Leitfäden, die ja da auch ein bisschen gegenwirken wollen, wo ich aber das aber auch immer spannend finde, weil dann oft so die Rolle der Frau als Versorgende ja manchmal auch nochmal eigentlich zementiert wird. Also das ist auch sehr schwierig, deswegen finde ich es wichtig, ich denke mit feministischer Theorie, weil die sich immer schon damit auseinandergesetzt hat, wirklich systemische Veränderungen zu erwirken. Und vielleicht Feminismus, das finde ich immer als Beispiel ganz praktisch, Feminismus als Wort gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert, aber den Begriff Misogynie, also den Frauenhass, das ist ein antiker griechischer Begriff. Und wenn wir wissen, dass es dieses Wort so lange gibt, ist das quasi ein, wie das unsere Welt ontologisch oder halt wirklich das, was wir als da verstehen, so einseitig wahrgenommen wird.
Sind die jungen Studierenden, jungen Menschen jetzt aufgeklärter wie früher oder verändert das schon was, wenn du diese Fragen stellst oder auf diese Themen hinweist?
Es ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also das ist so, zum Beispiel eben vorher gesagt, hatte eine Lehrveranstaltung, das war eigentlich ganz klar feministisch aufgeschrieben quasi. Und trotzdem waren zwei Drittel der Studierenden, also es haben sich dann männlich wie weiblich Gelesene, als auch divers und Transpersonen in diese Lehrveranstaltung angemeldet. Aber trotzdem haben zwei Drittel sich zum ersten Mal mit ihren Pronomen, also mit ihrer Geschlechtsidentität auseinandergesetzt. Das fand ich ganz spannend. Und da gibt es schon, und das ist halt schon sehr, sehr schwierig, weil das jetzt nicht, wie soll man sagen, die Bedürfnisse der Menschen sind ja die gleichen. Also ich bin da auch ganz kritisch, was dann so Identitätspolitiken, die dann in falsche Richtungen gehen. Ich glaube, dass wir, die Bedürfnisse sind schon die gleichen, aber dadurch, dass die Strukturen ja nicht für alle gleich sind, sind natürlich die Lebensweisen andere. Und dadurch sind dann auch andere Bedürfnisse. Aber nur nicht, weil ich jetzt eine Frau bin, habe ich andere, in dem Sinn andere Bedürfnisse oder mache andere Formen von Architektur. Aber dadurch, dass ich eben Dinge weiß, weil ich in Rollen bin und in Berufen vielleicht bin oder andere Arbeiten in der Familie verrichte, weil ich in diese Rollen gedrängt werde, weiß ich um Ebenen, die halt andere Personen vielleicht nicht kennen. Also das ist, glaube ich, auch dieses, da kommt dann oft von den Studierenden so, und wie machen wir jetzt eben feministisch Architektur? Und ich sage dann immer, für mich ist feministische Architektur, es heißt tatsächlich halt dieses Formen von Raum, indem wir überlegen, warum wir designen, wie wir designen, wo, wann, mit wem oder eben nicht. Also es gibt eben kein Rezept. Ich kann nur versuchen, die Wahrnehmungen zu schärfen und eben nicht nur jetzt quasi Männer und Frauen zu zählen überall, sondern schon auch, für mich sind das auch schon immer dann ganz klar, Klassenfragen, wer hat Zugang, wer studiert überhaupt Architektur und wer baut aber eben die Räume, in denen wir leben und welches Wissen hat diese Person. Und man kann sich das auch alles anlernen, es ist auch sehr viel zum Lesen und alles veröffentlicht. Aber es ist schon in vielen Strukturen einfach sehr tief drinnen. Und das vielleicht noch, weil das fand ich immer spannend, zum Beispiel auch beim Baustellen, dass dann oft da eben beim Zusammenarbeiten die Hautfarbe oder das Geschlecht überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, weil dann die Expertise zählt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Handwerkern, leider wenige Handwerkerinnen, vor allem Handwerkern, dass man sich da eben auch als weibliche Architektin muss man sich halt erst ein bisschen beweisen, aber dann, wenn irgendwie quasi wahrgenommen wird, okay, die weiß, wovon sie spricht und wir reden jetzt quasi fachlich über das Problem des, am Bauen oder irgendein Material oder so weiter, dann spielt das auch keine Rolle mehr. Und das ist aber dann schon leider in höheren Strukturen oder so, wo diese, das sind ja dann auch so kleine Dinge, dass du zu einer Baufirma kommst oder so und x Jahre zum Beispiel aufgebaut hast, beste Preise, Partnerschaften und so weiter und weiß genau, mit wem man redet und macht sich Dinge gut aus und dann kommt man einmal mit einem männlichen Kollegen hin und dann ist man Luft. Mhm. Und der männliche Kollege weiß gar nicht, weil hat ja nicht die letzten 4 Jahre mit aufgebaut, diese Beziehung oder eben weiß, wie man mit wem wo redet oder wo der beste Preis gibt oder so oder welche Materialien die vielleicht überhaupt haben. Und das macht schon auch was mit einem, finde ich. Also das so auch jetzt quasi in der Praxis, diese Momente, die leider einen Unterschied machen.
Wir müssen leider zu einem Ende kommen. Und wir beenden unseren Podcast immer mit einem Word-Rap, also ich sage ein paar Sätze oder Wörter. Ich bitte dich, diese zu vervollständigen. Zum Lachen bringt mich...
Oh, fast alles. Ich finde, Lachen ist wichtig.
Diese Frau würde ich gerne treffen.
Das ist, ich mag solche Word-Raps ja. Ich denke ja dann immer viel zu lange und viel zu viel nach. Vielleicht würde ich gerne die Marlene, die Oma, also wenn die man Oma jetzt die Bauingenieurin und Oma, die ich nie getroffen habe, mal treffen.
Dein Lebensmotto lautet?
Mein Lebensmotto lautet, ich bin da nicht so gut mit diesem Lebensmotto. Also diese Word-Raps.
Oder was dein Spruch für die, oder was sie immer wieder begleitet, oder was zu etwas?
Tief atmen.
Super.
Was für ein schöner Abschluss. Dankeschön.
Na, danke euch.
Danke. Toll.